Der Name meiner heutigen Gästin gehört hier im Podcast fast schon zum Inventar, Nina Papiorek. Nina hat einen bleibenden Fußabdruck in der deutschsprachigen Streetfotografie hinterlassen. Sie war an der Entstehung des Magazins Soul of Street beteiligt, hat mit ihrem Bildband Akribie neue Maßstäbe gesetzt und ist Mitbegründerin des Streetfotografie-Kollektivs Dorf Collective aus Düsseldorf. In dieser Folge sprechen wir über ihren fotografischen Weg, ihren Bildband, ihre Verbindung zu Soul of Street und natürlich über die neue GFX von Fujifilm. Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Nina, herzlich willkommen im Unpost Podcast.
Hallo Wolfgang.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und meine obligatorische Frage am Anfang ist ja immer, wo befindest du dich gerade?
Ich bin zu Hause. In meinem Arbeitszimmer sitze ich im Ruhrgebiet. Und ich hoffe, meine Kinder sind gleich nicht zu laut im Hintergrund.
Ja, wenn nicht, nehmen wir die einfach mit rein. Dann dürfen
sonst müssen
was
die mitmachen,
sagen.
Genau.
Ja, genau. Sollen die mal erzählen, wie das mit Mama als Fotografin ist. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, wie das ist, wenn du dann die Kamera mit hast. Das sind ja so Themen.
Ja, da werden sie sehr begeistert von erzählen.
Ja, ne, das kenne ich.
Nee, eben nicht, genau.
Das ist so, genau. Aber wo wir schon auch gerade bei Kamera sind, ich glaube, wir werden heute auch ein bisschen technisch lastiger oder zumindest kameralastiger werden.
Ja, oh Gott, okay.
Ja. Nee, brauchst noch gar nicht oh Gott sagen, so schlimm wird es dann doch nicht. Aber es ist natürlich gerade ein aktuelles Thema, auch mit der neuen Fuji GFX. Dahin weht der Wind jetzt sozusagen. Nee, das ist natürlich für mich auch als Fuji-User ein interessantes Thema, zumal das Thema GFX ich bei dir auch in der Vergangenheit schon gesehen habe, dass du die GFX nutzt. Ja. Was natürlich für mich, sagen wir mal, irgendwie, das ist eine, ich sag jetzt mal so übertrieben, ein Riesentrümmer mit wesentlich viel zu viel Megapixel, der für mich jetzt für die Streetfotografie irgendwie nicht so richtig in Frage kommt. Interessant mit Sicherheit, aber da nicht so. Aber jetzt wird das Ganze ja auch kleiner und scheinbar zumindest für die Reise, ob es jetzt für die Streetfotografie wirklich auch ein Thema ist, da kannst du vielleicht schon was sagen, weil du hast ja die Möglichkeit schon und diese genutzt und es gibt ja auch einen wahnsinnig tollen Trailer mit dir und dieser neuen Kamera. Erzähl mal.
Ja, was soll ich erzählen? Also ich hatte die Möglichkeit im Vorfeld, so ein kleines Projekt mit der Kamera zu machen für Fujifilm. Und da gehörte halt auch dieses Reel zu, was du da gerade ansprichst. Was mich reichlich Überwindung gekostet hat. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was da letztendlich rausgekommen ist.
Das kannst also, du.
Danke. Ja, wir wollten das so ein bisschen auf die Straße bringen quasi. Und deshalb passt es ja auch gut hierher. Ja.
Absolut, genau, ja.
Aber ich fotografiere sowieso mit dem GFX-System und finde es immer lustig, wenn Leute dann so sagen, das ist ein Trümmer und das geht ja gar nicht. Und ja, ich mache das tagtäglich, also es geht. Das steckt halt eine andere Philosophie hinter in dem Fall, würde ich sagen. Also der Trend geht ja immer dahin, alles schön einfach, schön leicht, schön klein, für die Hosentasche. Und also meine Kamera passt definitiv nicht in die Hosentasche.
Kommt auf die Hose drauf an, ne?
Ja, die müsste dann schon den Rucksack vorm hinten dran hängen, die Hose. Also, aber mir geht es da um ganz andere Dinge. Also ich habe mich irgendwann mal in das Mittelformat verliebt, gar nicht aufgrund der Megapixel oder was da alles dranhängt, sondern aufgrund dieser Brillanz des Sensors. Und mir ist ganz wichtig, was am Ende dabei immer rauskommt hinten. Also eigentlich das gedruckte Bild in riesiger Größe, was an der Wand hängt. Und ja, da frage ich mich immer, ist es das nicht wert? Und ich entscheide mich jedes Mal dafür, dass es das wert ist, dann die große Kamera mitzunehmen. Aber ich kann auch jeden anderen Ansatz verstehen, ne? Wenn man
ja klar,
wenn man mit kleinem Gepäck unterwegs sein will, ja, natürlich.
Ja, ich meine, wie lange gibt es jetzt das GFX-System? Ich weiß es nicht. Das heißt, du warst ja vorher auch mit einem anderen System
unterwegs. Ja, klar. Ne? Mhm. Ja. Also ich bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren mit dem GFX-System von Fuji unterwegs. Mhm. Aber wie lange es das gibt, ewig nehme ich an. Also
ja, ich weiß es gar nicht, ob es das schon, also ewig, ja, aber so lange auch noch nicht. Dieses Mittelformat, das war ja, irgendwann hat man gedacht, als das Fuji angekündigt hat, ne, dachte man, okay, es kommt jetzt vielleicht ein Vollformat, und statt auf Vollformat zu gehen, sind es ja gleich auf Mittelformat, ja. Und ja, jetzt mit dieser GFX-Variante wird es, glaube ich, größentechnisch jetzt langsam interessant. Preismäßig bin ich noch weit von weg, ja, dass ich sage, das wird interessant. Aber ich sag mal durchaus. Ne? Ich mein,
also wenn du dich mit diesem GFX-System beschäftigst, dann wirst du ganz schnell darauf kommen, dass der Preis schon echt ein Hammer ist von dieser. Auch wenn der jetzt natürlich hoch erscheint. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel Werbung für machen, meine Güte. Aber du musst ja bedenken, du hast nicht nur die Kamera, sondern auch noch ein Objektiv dabei. Und das ist bei allen anderen ja eben nicht der Fall. Ne? Von daher.
Naja. Nee, richtig,
von
genau.
Von der Kompaktheit her hast du recht, die ist wirklich sehr, sehr schlank geworden, finde ich. Sie ist noch relativ hoch, was aber ja auch, ne, mit dem Sensor zu tun hat. Mhm. Also mir gefällt sie gut.
Mhm, das glaube ich.
Speziell in schwarz.
genau, das wäre jetzt dann sozusagen auch noch der Punkt, ne, ob man schwarz.
Ja, Kameras müssen immer schwarz sein.
Schwarz, ja, absolut.
Immer. Keine Diskussion.
Keine Diskussion. Da gibt's,
ich hatte für das Video leider eine silberne. Leider, das, in Anführungsstrichen, aber die schwarze gefällt mir schon um einiges besser.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also A, zur GFX und jetzt auch nochmal dann eben, ja, für Fuji dort, ich sag mal, sowas wie ein Ambassador, kann man das schon so sagen?
Nee, das bin ich nicht. Also das sind ja diese X-Fotografer, wie der Thomas, der war ja letztens noch bei dir. Ich arbeite schon ein bisschen länger mit dem zusammen, auf so einer Kooperationsebene, das läuft ganz gut, und dann kam da so eins zum anderen.
Was soll so ich dazu entwickelt sagen? Sich das.
Ja, ja, genau. No. Dann bringt die Zeit das irgendwann so mit sich.
Ja, naja, aber ich meine, klar, es kommt durch das, was du machst, durch die Qualität, sagen wir mal, die du auch lieferst in den Bildern und sonst was, dann wird natürlich dort auch so ein Hersteller aufmerksam. Danke. Das ist ganz klar, denke ich, ja. Das ist auch berechtigt, absolut. Und ich finde es auch super, super cool, dass du da das Ganze machen kannst, ja. Wie bist du aber insgesamt auf die GFX gekommen? War das so, hier kannst du mal probieren, oder hat sich das irgendwie interessiert, weil du gesagt hast, naja, Mittelformat wäre vielleicht was?
Das war genau so, dass ich einfach mir angeboten wurde, willst du mal ausprobieren? Und das habe ich getan. Und dann bin ich dabei geblieben.
Sozusagen ordentlich angefixt und dann abhängig geworden.
Ja, haben sie schlau gemacht in dem Fall. Ja.
Sehr gut. Welche GFX-Modelle hattest du vorher? Nur eins, oder hast du da auch, ich meine, ich bin da jetzt nicht so im Thema, aber ich glaube, es waren ja mehrere, die es jetzt auch irgendwie gab, ne?
Genau, ich habe angefangen mit der GFX 50 S2. Das war eine 50-Megapixel-Kamera. Mhm.
Ah, okay.
Die war damals noch relativ langsam, wenn du mich fragst. Und ja, so hundertprozentig war es dann nicht meins in der Umsetzung mit der Street-Fotografie. Dann kam irgendwann die 100 S2, und das ist jetzt mein Modell. Und also ich merke keinen Unterschied mehr in der Schnelligkeit oder sonstigen. Das, was mich früher immer so daran gehindert hat, das ist jetzt weg, und die Kamera ist mein Ein und Alles. Also ich benutze nichts anderes mehr.
Hattest du vorher auch schon eine Fuji oder vor der GFX?
Ich habe vorher, also ich fotografiere seit über 20 Jahren und war die ganze Zeit mit dem Canon Vollformat unterwegs.
Mhm. Okay.
Und jetzt seit ungefähr 2 Jahren habe ich ausschließlich Fuji-Film.
Also gar nicht sozusagen von einem X-Mount oder auf X-System irgendwie dann auf die GFX.
X-Mount hätte ich auch noch hier, aber, aber da ist mir dann, ja, also klar, man muss ja wissen, was man will, aber wenn du einmal diesen Unterschied in den Sensoren kennst,
ja,
und, ja, angefixt ist angefixt.
Nee,
aber alles funktioniert.
Am Ende, ja. Ja, aber ich denke, das ist ja auch immer das, ne, dieses Gefühl, was man auch haben muss. Ne? Also eine Kamera muss einen ja auch irgendwie gutes Gefühl geben, inspirieren, animieren, irgendwie damit auch Fotos zu machen.
Ja, das ist es.
Ne?
Und also, ich habe mir lustigerweise...
Sonst könntest du dir auch eine Sony kaufen, ne?
Nein. Ich habe mir aber lustigerweise vor, weiß ich gar nicht, 2-3 Wochen tatsächlich noch eine X-Kamera gekauft. Und zwar die X Pro 3. Auf dem Gebrauchtmarkt, weil ich diese Kamera einfach sehr, sehr sexy finde. Und ja, die wollte ich haben.
Okay.
Also die hier steht auch noch in meinem Schrank.
Wer hat?
Die wird auch demnächst mal öfter benutzt werden, weil ich finde immer, darauf kommt so ein bisschen an, dass du richtig Bock hast, mit einer Kamera was zu machen. Und dann ist egal, ob die jetzt 27 Megapixel hat oder 40, völlig egal im Endeffekt. Du musst die halt gerne in der Hand nehmen und mitnehmen wollen und dann hast du auch Spaß damit.
Genau, genau, genau. So, ich sag's immer wieder auch, so ging es mir mit dem Vogtländer-Objektiv, was ich mir für das X-Mount dann gekauft habe. Das hat mir so einen Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Ne? Diese ganze Kombination Kamera-Objektiv. Ich verstehe genau, was du meinst.
Ich brauche für die X-Pro3 noch irgendwas. Also,
ja, ich mache unbezahlte Werbung, ich kann es empfehlen. Das ist so ein cooles. Das ist so ein cooles. Ich habe dieses 18-28. Ist ein manuelles, wo ich am Anfang ja gesagt habe, kommt für mich überhaupt nicht in Frage, ne? Aber funktioniert so großartig. Du musst da auch gar nicht groß mit dem Fokus. Du machst da auf unendlich und Zonenfokus und zack, funktioniert das Ding. Und das ist wirklich natürlich eine tolle Ablichtung. Du hast wirklich eine ganz andere Ablichtung, tolle Farben und sonst was. Ne? Und
der Look ist doch schön, ein bisschen anders sein.
Der Look, genau. Ja. Und es ist eben schön klein und kompakt. Macht echt Spaß. Und es ist auch gut bezahlbar. Ja. Also das ist ja auch noch irgendwo ein Punkt. Ja.
Das wäre tatsächlich was ich für die X Pro 3 jetzt mal klein und leicht in Erwägung ziehen würde.
Ja, kann ich echt nur empfehlen. Ja, absolut.
Schau ich mir mal an.
Deshalb hatte ich eben gefragt, ob du vorher auch schon eine Fuji hattest, weil mich interessiert hat, wie ist das in der Wahrnehmung? Ne? Weil wenn du natürlich mit so einer GFX, die ist etwas größer, ich will jetzt nicht sagen Trümmer, die ist eben etwas größer.
Ja, doch, das passt schon.
Wirst du da wahrgenommen, anders wahrgenommen? Wie ist dein Eindruck damit? Also jetzt mit der alten.
Also ich habe tatsächlich auch noch eine XH2 im Schrank, aber von Fujifilm, das ist ja ein X-Format, aber selbst bei der habe ich mich für die etwas größere Variante entschieden. Also die hat ja einen richtigen Griff und sieht auch optisch eher aus wie so eine ältere Spiegelreflexkamera. Ich weiß nicht, ob dir das Modell jetzt was sagt. Die XH2 und die XH2S, die sehen identisch aus.
Ach so, ja.
Die eine ist mehr für Video ausgelegt, die andere mehr für Fotografie mit mehr Megapixeln. Ach, ob ich anders wahrgenommen werde, weiß ich nicht. Also ich glaube, beide fallen ja auf, weil beide nicht klein sind. Aber ich finde, da gehört immer viel mehr zu als die Größe der Kamera. Also wie benimmst du dich? Wie trittst du ja auf? Und hältst du den Menschen die Kamera ins Gesicht oder eben nicht? Und ist ja gar nicht mein Fotografiestil. Also von daher, das kommt gar nicht so zum Tragen bei mir.
Ja, genau das habe ich mir auch gedacht, weil ich dachte, bei Nina wird das eigentlich gar nicht so ein Thema sein, weil deine Fotos ja eben nicht mitten im Getümmel der Menschen sind, relativ nah dran, sondern deins ist es ja, epische Aufnahmen zu machen. Ne? Also viel Architektur und der Mensch in der Regel relativ klein, ne? um diese Verhältnisse aus meiner Sicht auch eben darzustellen. Ne?
Ja, das sind zumindest die Aufnahmen, die vielleicht den meisten jetzt ein Begriff von mir sein werden. Um ehrlich zu sein, habe ich seit 2 Jahren keine Architektursachen mehr fotografiert. Aber irgendwie merkt es auch keiner.
Naja,
was ja für sich spricht. Also ich denke mal, so einen gewissen Wiedererkennungswert habe ich in jedem meiner Fotos, zum Glück. Aber ich habe zum Beispiel, als wir in Hongkong waren, war ich überhaupt nicht vorbereitet auf, was erwartet mich da architektonisch. Und das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich ein bisschen vielleicht sogar davon gelangweilt bin und ein bisschen davon wegkommen möchte. Aber ich habe da jetzt nicht einen Plan für mich aufgestellt, was will ich als nächstes fotografieren. Aber ich habe in Hongkong zum Beispiel einige Porträts gemacht, die ich persönlich auch cool finde. Das geht ja in eine ganz andere Richtung als das, was ich vorher gemacht habe. Und da ist die GMX tatsächlich auch aufgefallen. Aber habe da irgendwie nicht so Berührungsängste.
Ja.
Liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Frau bin. Also ich habe da noch nie Stress gehabt mit irgendjemandem wegen irgendwas. Wenn einer kommt und fragt und nachhakt, dann erkläre ich ihm das. Eventuell zeige ich meine Fotos und In der Regel, also ich habe noch nie Stress gehabt.
Ja, das, so soll es eigentlich auch sein. Ich meine, klar, dass jemand mal kommt und kritisch hinterfragt. Ich meine, das ist ja auch immer so ein bisschen, ich glaube, ich ganz wichtig, wie du das sagst, ne? Wie du, das ist nicht nur die Kamera, es ist dieses Gesamtpaket, Auftritt, wie du mit dieser ganzen Situation auch umgehst und alles. Das hängt genau, natürlich ganz viel davon ab, ja.
Ich glaube, es ist auch schon ausschlaggebend, wie offen du auf so eine Frage reagierst. Wenn du
genau.
verängstigst, guckst, dich wegdrehst, klar, hast du verloren.
Wenn du wegläufst, ist blöd, ja.
Wir machen ja alle nichts Verbotenes oder Schlimmes. Mhm, keiner von uns genau. stellt ja Menschen irgendwie in so einer peinlichen Situation da. Also es ist zumindest nicht mein Ziel. Also selbst wenn ich es machen würde, würde ich das Foto ja löschen, weil da habe ich nichts von. Es ist ja nicht das, was ich zeigen und ausdrucken will. Und deshalb, ist, glaube ich, immer eine Frage, wie man damit umgeht, letztendlich.
Definitiv, genau. Ja, absolut, so sehe ich das auch. Und weil du eben sagtest, das nimmt man jetzt nicht so wahr. Ich meine, alleine das, du hast ja letztes Jahr dein großartiges, fantastisches Buch rausgebracht und das zeigt ja doch noch mal viel. Vielleicht ist es auch deshalb in der Wahrnehmung etwas zeitversetzt, dass sozusagen das, was du machst, deine Entwicklung mit der Wahrnehmung noch nicht ganz so da ist, ja.
Ja, es ist auch nicht so, dass ich mich dagegen wehre. Also wenn ich irgendwo jetzt vorbeikomme und da ein episches Gebäude steht, dann werde ich es fotografieren. Also ich habe ja nichts dagegen, aber ich finde, es tut auch immer der eigenen Fotografie ein bisschen gut, wenn man sich ein bisschen breiter aufstellt und mal in eine andere Richtung guckt und auch mal versucht, irgendwie sich ein bisschen weiterzuentwickeln.
Auch für einen selber, ne? Weil wie du sagst...
Klar, nur für einen selber.
Gelangweilt hört sich natürlich jetzt auch so ein bisschen hart an, aber es ist tatsächlich so, dass du irgendwann auch sagst, okay, ich möchte auch gern was anderes mal probieren, ne? Einfach machen.
Ja, tatsächlich trifft es gelangweilt, aber manchmal also wirklich auf den Punkt. Kennst du das nicht, dass du manchmal von deinen eigenen
Fotos...
Du bist ja, genau. Und ich habe so eine Phase hinter mir im letzten Jahr, also ich... Ja, man muss einfach mal was Neues machen zwischendurch.
Ja, nee,
deshalb habe ich auch immer, ich habe nie aufgehört, Landschaften zu fotografieren. Also je nachdem, wo ich bin, mache ich sowas. Ich habe einfach, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung bei meiner Fotografie. Für mich selber.
Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Und das ist, denke ich, auch selber wichtig. Auch ganz oft schon so gehabt, nicht? Die Frage ist ja auch, was zeige ich nach außen? Ne? Was mache ich für mich selber auch? Ich mache ja die Fotografie die meisten sagen es zumindest auch für sich selber und zeigen natürlich ein bisschen was, aber im Endeffekt ist es dann ja auch die Frage eben, was zeige ich nach außen, was mache ich für mich selber, gehe ich vielleicht auch mal mit einem Projekt, was mal ganz anders ist, raus und traue mich das auch, weil ich glaube, viele haben dann auch immer so ein bisschen die Hürde, zumindest wenn du dann über so Instagram und solche Themen denkst, dass sie sagen, ja, auf einmal was ganz anderes drin. Ja,
ja, aber also ich, ja, man sollte das ja jetzt auch nicht an Like-Zahlen oder so abhängig machen, finde ich. Und also ich zeige grundsätzlich das, was ich gemacht habe aktuell, worauf ich Lust habe. Und ich mache mir da nicht so einen großen Kopf drum, muss ich dir gestehen.
Ist auch gar nicht notwendig, finde ich ja auch. Ne? Aber ich merke es schon, ne? Dass man, schau dir mal viele Accounts an, die Feeds sind dann doch immer relativ konsistent. Also du hast wirklich selten welche, die wirklich irgendwie so bunt gemischt sind, ne? Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mir selber dann das auch...
Ja, das ist, glaube ich, auch... Ja, das ist aber, glaube ich, auch selbsterklärend. Also man verfolgt ja schon eine bestimmte Art der Fotografie. Mhm. Und ob ich jetzt in Hongkong einen Menschen vor einem Gebäude fotografiere oder vielleicht einen Kopf in einer Taxiszene. Also es hat ja immer noch denselben Look und denselben Vibe da drin, finde ich. Und man erkennt ja durchaus schon, also bei den meisten Menschen wahrscheinlich, den Fotografen irgendwie wieder... Ob er jetzt in die eine Richtung tendiert oder, also ich, ja.
Ja,
ich weiß, aber was du meinst. Also es gibt selten Accounts, wo heute ist ein Landschaftsfoto drin und morgen ein Streetfoto. Aber das hängt dann, glaube ich, mit den persönlichen Vorlieben zusammen, ja, ne? Was man so.
Genau.
Was man selbst möchte.
Mhm. Genau. Und einfach auch das, was man dann zeigen möchte, ganz klar auch. Ja, absolut. Du hast es eben gesagt, du machst seit 20 Jahren fotografierst du ja auch schon. Ich meine, das ist ja.
Ja, schon, ich bin alt.
Ja, wenn man mit 5 anfängt, dann hat man natürlich mit 25, kann man auch sagen, dass man schon 20 Jahre fotografiert. Das sage ich ja auch immer so, ja.
Ja, ich habe tatsächlich eine längere Pause in diesen, ich glaube, 22 Jahren sind es mittlerweile schon mal gehabt, als meine Kinder kamen und so weiter, habe ich mehrere Jahre komplett ausgesetzt zu fotografieren. Habe auch absichtlich keine Kamera in die Hand genommen, weil ich wusste, das geht schief. Dann bist du wieder voll da drin und so war es dann auch. Irgendwann sagte mein Mann zu mir, als die Kinder so ein bisschen älter waren, was ist denn mit deinen Fotos? Ja, und das war dann fatal. Dann einen Tag später bin ich losgefahren nach Düsseldorf und habe mal wieder was fotografiert und seitdem bin ich wieder zu 100% dabei, ja.
Wir haben es ja eben, du bist nicht nur Street-Fotografie, aber klar, du bist natürlich durch die Street-Fotografie jetzt auch doch bekannt geworden, auch dein Buch und das alles. Wie kam denn so das Thema Street-Fotografie? Das hast du ja wahrscheinlich nicht seit 20 Jahren gemacht, oder?
Doch, also ich habe es gemacht, aber wie viele hier immer sagen, man wusste ja nicht, was es ist damals. Ja, okay. Also es war wohl eher etwas in Richtung Reisefotografie. Also ich bin schon immer viel gereist und habe da immer die Kamera mitgenommen und ja, ich könnte wahrscheinlich noch weitere Instagram-Accounts nur mit Asien-Porträts und so weiter befüllen. Also es war im Grunde immer schon so eine Form der Street-Fotografie, begleitend mit anderen. Also ich habe ja auch ganz lange Zeit fast ausschließlich Landschaften gemacht. Dann angefangen habe ich mal, dass ich hier im Ruhrgebiet die Industriekultur fotografiert habe. Die ist ja nachts immer so schön beleuchtet und quietschebunt. Also so habe ich angefangen. Und ja, aber begleitend halt immer so auf Reisen fotografiert.
Also da immer die Kamera mitgehabt und dann auch wirklich das Leben, was unterwegs ist, was sich dann irgendwann mit Menschen natürlich als Street rausgab. Gab es einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist es bewusst Streetfotografie, die ich mache?
Ich glaube nicht. Gerade weil ich damals ja viel so Architektonisches fotografiert habe, war ich, glaube ich, gedanklich eher immer in diesem Bereich so ein bisschen festgesetzt. Dass, ja, aber Architekturfotografie ist es ja auch nicht, weil ich hasse es, wenn keine Menschen drauf sind. Das empfinde ich direkt als sehr langweilig immer. Also nichts gegen Architekturfotografie, aber da gehört, glaube ich, dann auch noch ein bisschen mehr zu, als wenn man immer nur so ein Gebäudeteil ablichtet. Und für mich ist das dann immer so, dass das Zusammenspiel, dass alles zusammenkommt, die richtige Licht, die richtige Moment und ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir irgendwann so bewusst war, so das ist jetzt Streetfotografie. Das hat sich, wenn dann jetzt erst in den letzten Jahren tatsächlich, vielleicht so seit 2020 entwickelt, seit die Streetfotografie so zum Begriff geworden ist, auch hier bei uns in Deutschland.
Ja.
Also gefühlt ist das für mich so, dass es noch nicht so lange präsent ist.
Nee, das hört man ja ganz oft. Ich glaube, so 2014, 15, 16, das war so.
Ja, da war ganz meine Pause.
Gehört, der Thomas Leuthard-Effekt, ja, so der ist sozusagen ja, bei dir nicht gewesen, ja.
Ah, doch, mit dem Thomas Leuthard habe ich damals zusammen angefangen.
Ja, siehst du.
Wir hatten dieselbe Kamera und haben zur selben Zeit angefangen auf den bekannten Plattformen wie Foto-Community und Facebook damals. Und wir sind so ein bisschen zusammen tatsächlich gewachsen. Also wir kennen uns ganz gut.
Ja, siehst du.
Aber dann aus den Augen verloren nach den Jahren der Pause und ja.
Also und schon sozusagen davor, vor der Pause schon 2014, 2013.
Genau, oder als der Thomas auch angefangen hatte. Da waren wir ungefähr zeitgleich dabei.
Ja, also auch wieder die Parallele dazu, wie bei so vielen, dass es irgendwo doch er mitverantwortlich dafür ist, dass es.
Nee, das war lange vor seiner Zeit, als er so bekannt wurde.
Aber das bei ihm dann auch schon Streetfotografie?
Ja, der Thomas hat das schon immer gemacht.
Und 2020 sagst du, ist es dann irgendwie so bewusst, da gab es da dann irgendwie Vorbilder oder Inspiration, die du dir da irgendwo gezogen hast, wo du gesagt hast, das ist was in dieser Kombination, das würde ich auch gerne machen, weg sozusagen jetzt von meiner klassischen Reisefotografie, sondern zu solchen Bildern, die du dann eben gemacht hast?
Nee, also ich bin, was so Inspirationsquellen angeht, tatsächlich völlig unvorbelastet. Also klar, ich hatte schon damals ein Buch von Fan Ho, das ist so ein chinesischer Fotograf, der ganz minimalistisch und grafisch und schwarz-weiß natürlich für seine Zeit dann unterwegs war. Und ich denke, darin erkennt man schon meinen Stil auch so ein bisschen wieder. Aber ich habe mich nie irgendwie groß leiten lassen in meinem ganzen Leben. Also ich habe eigentlich auch, ich könnte dir nicht mal Vorbilder oder sowas nennen, ganz ehrlich. Das heißt nicht, dass ich mich nicht sehr viel mit anderen Fotografen beschäftige und was sie gemacht haben und was sie machen, aber ich versuche immer, ich finde, man ist auch immer so schnell an einer Kopie an von irgendetwas dran. Und deshalb finde ich es immer sehr ratsam, dass man da mehr auf sich selber achtet und versucht, das zu machen, worauf man selber Lust hat und was man jetzt persönlich vielleicht dann ästhetisch findet und sich nicht so sehr beeinflussen zu lassen.
Das ist in der Tat wahrscheinlich schwierig, ne? Also ich finde,
aber gerade weil sich das über diesen langen Zeitraum bei mir so entwickelt hat, kann ich da ja jetzt niemanden nennen, wo ich sagen würde, an dem habe ich mich orientiert.
Ich denke, in der Zeit, wo du angefangen hast, war auch noch gar nicht die Möglichkeit, so wie du das natürlich heute hast, ne, über Social Media, dich zu informieren, zu gucken, wo gibt es vielleicht sowas. Buchtechnisch ist es dann auch schon schwieriger, ja. Und ich denke auch, dass das, vielleicht warst du auch eine der Vorreiterinnen mit, die zumindest auch in dieser Präsenz so da sind, ja, dass vielleicht auch du die Inspiration bist, ja.
Das wäre schön, aber das finde ich ein bisschen hoch aufgehangen.
Ja, ich meine, dein Buch, was du letztes Jahr rausgebracht hast, ich glaube, das wird ja auch wirklich sehr gefeiert. Ich finde es absolut großartig.
Dankeschön.
Im Gesamten, ja, also Qualität, Umschlag, wenn es allein um sowas schon alles geht, ja, dann natürlich die Bilder, die wirklich großartig sind. Ich glaube, ist es ausverkauft? Ja, ne? Erste Auflage, zweite läuft oder ich weiß es nicht, wie.
Genau. Also ich habe, glaube ich, schon 23 rausgebracht.
Die Zeit rennt.
Also, wenn ich dir die Geschichte erzähle. Ich habe damals gesagt, das ist eine 500er Auflage, weil es schon sehr großkotzig war, wenn du mich fragst. Und hat aber nur 150 gedruckt, weil ich habe einfach nicht gedacht, dass ich die Dinger so verkaufen werde. Und ja, ich meine, nur weil man irgendwie Instagram-Follower hat, heißt das ja nicht, dass jemand auch wirklich so ein Interesse an deiner Fotografie hat, dass er dann auch noch Geld in der Hand nimmt und sich so ein nicht ganz billiges Buch anschafft. Und also da gehört ja schon viel zu. Und deshalb hatte ich tatsächlich damals im ersten Schwung 150 drucken lassen. Und dann ging das immer so weiter. Dann ein bisschen nachbestellt. Ja, irgendwann waren die 500 weg, relativ schnell. Und ich wollte es auch dabei belassen. Aber ich hatte dann so viel Nachfragen noch, dass ich eine zweite Auflage rausgebracht habe. Und davon habe ich jetzt noch ein paar hier, aber auch nicht mehr viele zum Glück. Ich bin froh, wenn das Thema abgehakt ist, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann es nicht mehr sehen.
Aber machst du auch selbst Versand und alles, ja, ne?
Alles, ja, ich habe alles gemacht. Ja. Also ich habe mich da designtechnisch ausgelebt. Es ist genau so, wie ich das haben wollte. Ich habe es im Eigenverlag herausgebracht. Ich hatte damals mit ein paar Verlagen sogar gesprochen und bin mir aber nicht so wirklich sicher gewesen, ob es das ist. Also ich wollte auf nichts verzichten, weder auf irgendwelche Qualitätsansprüche, noch auf wie es aussehen sollte und wie viele Seiten und wie dick das Papier sein soll. Und ich habe die wildesten Unterhaltungen da geführt. Letztendlich habe ich es dann im Selbstverlag gemacht und ich bereue bis heute gar nichts daran. Ich würde es immer wieder so machen. Ich verschicke das auch von hier aus alles selber und genau das ist, was ich nicht mehr sehen kann. Das ist sehr aufwendig. Ja. Also mir war wichtig zum Beispiel, dass ich die alle nummeriere, signiere und ich packe mal eine Karte mit ein paar Worten zu. Und das kannst du auch alles mit dem Verlag ja nicht realisieren. Und da habe ich dann irgendwann so eine Entscheidung getroffen, was will ich und was ist jetzt für mich der Mehrwert an der Sache. Ja, und jetzt mittlerweile, ich glaube, ich habe noch 100 oder so hier. Und dann habe ich insgesamt 1000. Das ist, glaube ich, eine Zahl, auf die man. Also ich bin da schon stolz drauf, muss ich sagen.
Ja, das kannst du auch, glaube ich. Ja.
Danke,
also nochmal hier der Aufruf, wer noch kein Buch hat, unbedingt kaufen. Das ist wirklich ein Must-Have. Das muss man im Regal stehen haben. Das ist wirklich unglaublich gut.
Das ist lieb, danke.
Ja, nein, das sage ich wirklich gerne, weil ich... es ist ja jetzt nicht, das ist das, was du vorhin hattest. Ne? Ich meine, es ist nicht das, was ich als Fotografie mache, was ich aber großartig finde. Und wenn ich gerne mal was ausprobieren würde, ich meine, du bist ja hier namentlich auch im Podcast schon oft erwähnt worden, ja.
Für die letzte Folge.
Weil ich mir auch denke, oh, sowas möchte ich auch gerne mal machen, ja, aber ich hätte noch gar nicht die Idee, wo sollte ich das machen, wie sehe ich das und so. Und deshalb freue ich mich natürlich, weil ich es nicht selber mache, aber mir das dann auch anzugucken. Und ich finde es einfach wirklich, und dieses Gesamtpaket, ich habe es neulich in einer Episode auch mal erzählt, ich habe mir das Buch von Alan Schaller gekauft. Ja, ja. Weil ich dachte, es war auch interessant bestimmt. Ja, war aber am Ende des Tages, es ist nicht schlecht, das will ich damit nicht sagen, aber ich war einfach enttäuscht vom Kauf. Es war nicht billig, es hat relativ viel Geld gekostet und die Qualität ist, finde ich, bei weitem nicht so gut jetzt im Vergleich zum Beispiel mit deinem. Ja, und auch die Fotos sind relativ beliebig, finde ich jetzt. Also ich finde, er hat bessere Bilder gemacht, die nicht im Buch sind. Ich lehne mich vielleicht weit raus. Okay. Ja, aber also ich sage nicht, dass er ein schlechter Fotograf ist. Definitiv nicht. Nein, das
bei aber weitem soweit nicht. Aber ich das finde, verfolgt habe, hat er sein Buch doch in namhaften italienischen Bücher, also die in Druckereien, die extra auf dem Bilddruck spezialisiert, also das wäre mein Traum, da zu produzieren, wo Alan Schaller produziert hat.
Ja,
ich habe das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Nein, ich kann gar nicht mitreden.
Das solltest du dir mal angucken. Ja, also es ist durchaus interessant. Aber wenn ich dann wirklich eben beide Bücher nehme und einfach mal vergleiche, ne, und sehe, wie du sagst, er hat ein Video dazu produziert, wie er dort in Italien war, dieses aufwendig gemacht hat. Er hat einen Namen, der international bekannt ist und dann kommt, das finde ich, ist passt nicht zusammen, ja.
Ja, dann fühle ich mich jetzt noch ein bisschen mehr gebauchpinselt von dir.
Oh, ja, also.
Aber man steckt natürlich auch viel Arbeit, Zeit und Engagement da rein. Und ich war dann wirklich auch hier in der Druckerei vor Ort. Und Grüße gehen raus an den Olli vom Street-Kollektiv Phoenix. Der war nämlich mein Drucker. Ich glaube, der hasst mich immer noch dafür, aber er redet noch mit mir. Von daher, der musste
dann kann so es nicht viele, so schlimm sein.
Ich weiß nicht, wie viele Probedrucke er mit mir durchstehen musste und das gefällt mir nicht und nee. Und also, dass er mich nicht rausgeschmissen hat, war alles. Aber ich finde, genau sowas musst du ja da reinstecken. Ne? Du musst wissen, was gibt es, mach dich selber schlau. Geh mal hin vor Ort, guck dir die Sachen an. Er hat für mich Papierkartons aufgerissen. Ich habe das Papier gefühlt erstmal im ersten Schritt. Also das ist auch ein Erlebnis, sowas zu machen. Und da musst du eine gewisse Freude ja dafür mitbringen. Und dann macht Spaß, ne?
Ja, genau.
Also ich habe schon das zweite Buch. Ich weiß schon, wie es aussehen wird und wie es zum anderen passt. Und ich brauche nur noch ein paar Fotos. Dann geht's los.
Das ist gut. Und das wird mit Sicherheit auch genauso ein Erfolg werden. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
Schön wäre es, ja.
Ja. Hast du durch deine Arbeit in der Soul of Street sozusagen auch schon ein bisschen Erfahrung in dieses ganze Thema mit eingebracht? War das so ein bisschen schon ausprobieren?
Ja, also das hat mir eigentlich die Türen sogar dafür geöffnet, weil damals standen wir irgendwann vor der Herausforderung, dass wir keinen mehr hatten, der das Layout machte. Und ja, dann habe ich YouTube angeschmissen und mir das beigebracht, weil irgendeiner musste es machen.
Ja, okay.
Ja, genau so war das. Also habe ich dann angefangen, wie setze ich Text, wie setze ich Bilder und so weiter. Ich meine, mein Buch ist jetzt sehr minimalistisch gehalten, aber in purer Absicht ja. Es sind ja keine Texte oder sowas drin, außer das Vorwort. Also in Anlehnung an die sehr minimalistischen Fotos, die dann da folgen. Aber durch die Arbeit damals an der Solo Street bin ich da so reingerutscht, genau. Und dieses ganze Thema Solo Street hat mir damals sowieso die Augen sehr geöffnet, weil ich habe mich damit so viele Arten von Street-Fotografie beschäftigt, wo ich sonst wahrscheinlich nie so einen Bezug zu gehabt hätte. Also zum Beispiel sowas wie Street-Porträts ist überhaupt nicht mein Ding. Aber dadurch, dass du dann irgendwie Fotografen featurest, dich mit denen austauscht, dann schicken die Bilder, dann erzählen die die Geschichten dazu. Du kriegst da so einen ganz anderen Zugang zu. Und ich fand die Arbeit damals, das war ja alles so nebenbei und völlig wir, die wir da für die Solo Street gemacht haben. Ja, das war so eine richtig coole Zeit. Also ich misste das so ein bisschen. Aber das ist die Arbeit ging halt, ist uns etwas über den Kopf gewachsen.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich auch etwas, was du nicht nur noch so nebenbei machen kannst. Ja. Wie bist du denn damals dazu gekommen, zur Soul of Street da mitzumachen?
Da muss ich überlegen, aber ich glaube, der Rainer damals hatte mich für das Magazin interviewt und ich war halt in einer Ausgabe drin und dann haben wir den Kontakt gehalten und irgendwie kam dann eins zum anderen. Ja, ich glaube, so war es.
Okay, und dann warst du irgendwann festes Mitglied in dem Team.
Die wohnen ja nicht weit von mir entfernt hier. Das war ist ja so die Kölner Riege gewesen. Ja, irgendwie hat es auch gepasst. Also wir haben heute auch noch Kontakt mit dem Rainer und so. Willkommen zu Eden Street. Es scheiterte damals. Ich fand die Zeitung auch wirklich gut. Besonders zum Schluss. Wir haben ja noch mehr Leute mit reingeholt damals. Die Annette aus Nizza und David aus Hamburg hat Artikel beigesteuert. Also wir sind dann ein größeres Team geworden, um das alles irgendwie zu stemmen. Und die Zeit war wirklich cool damals, muss ich sagen. Aber Magazin zum Schluss hat mir auch gut gefallen. Ich habe sogar die Tage mein Solo Street T-Shirt in der Hand gehabt und gebügelt. Wollte ich mal wieder anziehen. So eine Retro-Shirt.
So ein Retro-Shirt. Das ist wie so 1980 irgendein Konzert, wo man war, ne? So ungefähr. Das musst du dann natürlich auch zum Meet and Street anziehen, oder?
Manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen Zeit vergehen lassen, um solche Dinge dann richtig schätzen zu können, ne?
Definitiv. Das ist dann manchmal so, ja. Und ich glaube, dass es auch ein kollektives Trauern um diese Zeitschrift ist, ja, dass es diese nicht mehr gibt. Definitiv.
Ich finde es auch schade, aber jedes Ding hat so seine Zeit, ne?
Genau.
Und wir haben ja jetzt mittlerweile ein paar Nachfolger auf dem Markt. Die können da alle noch reinwachsen und dann irgendwann haben wir es wieder.
Ja. Die gibt es tatsächlich, ich habe aber auch noch nicht irgendwie wahrgenommen, wie die ankommen oder wie die aufgenommen worden sind. Irgendwie so, das kann ich noch nicht so beurteilen. Da habe ich irgendwie auch überhaupt kein großes Gespräch.
Meines Wissens laufen die gut und sind ja immer schnell vergriffen, aber klar ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Auflage und da müsstest du dann mal Philipp, Stefan und Konsorten fragen.
Genau. Ja, das war natürlich auch, ich war ja selber auch oder wir auch mit dem Kollektiv das ein oder andere Mal mit in der Soul of Street, was absolut auch für uns immer dann eine Freude, eine Ehre war.
Das sollte ja eigentlich auch ein Magazin von und für die deutsche Street-Szene sein. Deshalb war es uns damals immer wichtig, dass wir gerade die deutschen Streetfotografen und Kollektive dann dementsprechend da auch featuren und ein bisschen herausstellen. Das war eigentlich so der Sinn dieses Magazins, der erste Gedanke damals.
Ja.
Ja, wir sollten aufhören. Das ist schon schade irgendwie, dass es das nicht
Das war tatsächlich.
Sonst kommen wir auf dumme Gedanken.
Das lassen wir mal lieber. Gibt es für dich so eine Art Ziel in der Streetfotografie, wenn du eben mit der Kamera rausgehst? Also was du damit sozusagen für dich erreichen möchtest?
Ich kenne ja diese Aussage von ganz vielen deiner Gäste, dass es den Leuten nie ums Foto geht. kann ich nicht unterschreiben. Also mir geht es schon ums Foto. Ich habe jetzt kein Ziel. Mir geht es immer darum, erstmal natürlich geht es ums Fotografieren, selbstverständlich, aber ich möchte auch, dass da hinten was Gutes bei rauskommt. Und im Moment geht es mir darum, irgendwie mich ein bisschen weiterzuentwickeln, da einen Weg zu finden, aber ohne Stress, ohne irgendwie sich selbst einzuschränken oder Druck zu machen. Ich bin eigentlich immer, ehrlich gesagt, fotografiere ich ja hauptsächlich auf Reisen. Ich fliege jetzt zum Beispiel nächste Woche nach Tokio. Ich habe einfach nur Bock. Das wird die beste Woche dieses Jahres wahrscheinlich werden. Und die Zeit genießen, darum geht es eigentlich, finde ich immer. Aber ich habe jetzt durchaus schon das Ziel, dass am Ende ich auch vorzeigbare Fotos habe. Also ich finde, wenn man dieses Ziel nicht hat, dann hat man vielleicht diese ehrgeizige Schiene in der Fotografie noch nicht so entdeckt. Oder ich meine, muss ja auch nicht für jeden wichtig sein, aber ich würde das durchaus zu meinen Zielen zählen.
Ja, genau. Ich meine, wenn du sagst, du gehst fotografieren, würde man ja einfach davon ausgehen, genau, du kommst auch mit dem Bild nach Hause, dass natürlich dieser, dieser Entstehungsprozess eines Bildes oder diesen Weg, den man da geht, auch ein Ziel sein kann, indem man sagt, das ist für mich ja entspannend, meditierend oder wie auch immer, ist natürlich auch, aber ich bin auch, wenn, dann will ich natürlich auch gerne ein gutes Bild haben, ne? wie ein Jäger. Ich gehe ja nicht nur in
den Wald, aber ich glaube, das ist eigentlich,
sondern ich will auch was mit reinbringen.
Eigentlich ist es, glaube ich, so ein Zusammenspiel von allem, also das Gesamtpaket. Ne? Man hat Spaß beim Fotografieren und wenn dann noch was bei rauskommt, dann hat man ja alles erreicht, was man erreichen kann.
Definitiv, weil ich sag mal, sonst könnte ich wahrscheinlich auch mittlerweile mich an den Rechner setzen und über KI mir ein Bild, ich will es nicht Foto, sondern ein Bild generieren machen, was ich dann hätte. Ne? Aber das ist eben ein anderer Weg, als eben wirklich auf die Straße rauszugehen, ein Fotoapparat in der Hand zu haben, zu schauen, zu beobachten und Momente zu suchen, zu finden und diese dann zu fotografieren, ja.
Ja, genau. Also guck mal, ich gehe mit einer Mittelformat vor die Tür, weil ich es liebe, was da hinten rauskommt und andere Leute.
Hast du da so einen Handkarren für oder?
Ja, ich habe so einen Container hinten dran immer. Nein, natürlich nicht. Es passt in ganz normalen Rucksack. Aber ja, also ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man Bilder zum Beispiel per KI generiert und sich sie dann online stellt, so tut, als wäre es ein gemachtes Foto und ja, warum hat man da Spaß dran? Keine Ahnung.
Also völlig, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wenn das jemand, ich folge niemanden dort, aber ich weiß, es gibt Fotografen, denen ich folge, die einen zweiten Kanal haben, weil denen das Spaß macht, eben solche KI-Bilder zu generieren und um die dann dort zu zeigen, was ich dann auch insofern wieder gut finde, weil es dann eben klar auch definiert ist und gesagt wird, das sind KI-generierte Bilder.
Ich kann es auch den. No. Das ist ja völlig legitim. Also liegt uns jetzt vielleicht nicht nahe, diese Definition, aber es gibt ja durchaus Menschen, die das auch als Kunstform ansehen. Genau. Ist halt eine komplett andere Kunstform als das, was wir machen, mit einem komplett anderen Hintergrund, Sinn und Verständnis. Aber ich kann auch verstehen, wenn es beispielsweise Studiofotografen gibt, die per KI den Hintergrund austauschen oder ähnliches. Ja. Das mag ja alles in seinem Bereich durchaus angebracht sein. Oder guck dir unsere Autofokus-Systeme an, die sind auch alle KI-gesteuert heutzutage. Also ich verfluche die KI als solche in der Fotografie ja nicht. Aber für mich, also ich finde, da ein Bild zu generieren komplett ist ja nochmal ein ganz anderer Step. Und das ist was ich für mich absolut ausschließen würde für alle Zeiten und ewig, weil da ist ja dann der Sinn des Fotografierens und warum wir das machen und die Überzeugung geht ja völlig flöten. Also es ist was anderes. Ja. Wir sprechen ja über zwei verschiedene Dinge hier, ne?
Genau, ich finde, das zeigt ganz gut, dass das Bild, was dann bei rauskommt, nicht nur sozusagen ein Hauptziel ist, sondern ganz klar auch der Weg. Und ich sehe hier auch genauso wie du, es ist ein Unterschied, ein Bild zu machen oder ein Bild zu fotografieren. Ja, also das sind zwei Ansätze. Und ich finde, beides ist auch völlig legitim. Ja, und das auch als Kunstform anzusehen, finde ich auch durchaus in Ordnung. Ich denke, wichtig ist eben, dass es gibt Bilder, da erkennst du es ja auch sofort. Da sagst du, okay, das ist so skurril und absurd. Das kann natürlich jetzt nicht in echt fotografiert sein, ja. Aber es gibt eben, wie du sagst, vielleicht Bilder, die sind schon relativ, die kommen relativ an ein echtes fotografiertes Bild ran und dann wird sich gekennzeichnet. Das ist eine gefährliche Schiene, glaube ich, dann.
Ja, ich finde, problematisch wird es immer genau dann, wenn KI versucht, Fotografie zu imitieren und sich, also wenn jemand ausgibt, als ein KI-Bild eine Fotografie wäre, dann ist für mich so ein Punkt erreicht, da bin ich völlig raus. Also das überschreitet jede Grenze für mich aus Fotografensicht.
Genau. Da bin ich auch genau der Meinung und ich bin sehr gespannt, wie das in Zukunft geregelt wird, ne? dass sowas, weiß ich nicht, erkenntlich gemacht wird, wie sowas umgegangen wird. Und ich meine, wir reden ja jetzt noch über unsere Fotografie, aber es wird ja viel interessanter und spannender natürlich dann noch in so Tagesnachrichten oder News oder sonstiges, ja, die dann wirklich das Leben schwer machen, wenn du nicht mehr nachher vertrauen kannst und wissen kannst, was ist jetzt echt und was ist unecht. Das sieht man ja, ja jetzt schon ganz oft, ne? Und das wird ja auch für unsere Kinder immer schwieriger. Du musst ja im Prinzip von vornherein alles erstmal in Frage stellen, hinterfragen und nochmal nachprüfen, ob das wirklich echt ist, ja, was du da siehst, ne?
Ja, und so sind wir ja nicht groß geworden, ne? Deshalb fällt uns das vielleicht noch ein bisschen schwer, aber irgendwie muss das dann für die folgenden Generationen zumindest irgendwie kenntlich gemacht werden, ja, das stimmt.
Genau, ja, also das wird nochmal spannend, was da so auf uns zukommt, ja. Hast du ja gerade gesagt, Tokio, hast vorher auch schon gesagt, Asien, ist das immer so ein Hauptreiseziel für dich, wo du gerne hingehst in den asiatischen Bereiche?
Nee, da war ich jetzt tatsächlich letztes Jahr das erste Mal in Hongkong und Tokio schließt sich jetzt an, weil ich mit meiner Reisebegleitung, ja, wir hatten uns einfach zwei Ziele rausgepickt und die werden jetzt nacheinander abgearbeitet. Hätte aber auch was anderes sein können. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so ein großer asienlastiger Fotograf, gar nicht.
Was ist so, da du ja viel reist und viel gesehen hast, was ist so fotografisch für dich das schönste Ziel, Land?
Wo ich schon war oder wo ich noch nicht war?
Beides gerne.
Also in Europa liebe ich Lissabon und Venedig sehr. Lissabon noch ein bisschen mehr. Das haben ja beide Städte, haben ja so einen alten Charme, die alten Gemäuer und so. Irgendwie reizt mich das sehr. Und ich war schon, ich glaube, jeweils 4-5 Mal vor Ort und habe immer gute Fotos mitgebracht. Vielleicht fließt das da auch mit ein, keine Ahnung.
Das Erfolgserlebnis, was da
ist. Ja, aber ich fühle mich in den Städten auch einfach wohl. Ich finde die, ich mag den Lebensstil da sehr. Und sonst, ich würde mal irgendwie was in Südamerika tatsächlich interessieren. Also vielleicht sogar ein bisschen landschaftslastiger, so die Wüsten in Bolivien oder so, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Und Streetfotografie lastig hätte ich wirklich mal Lust, beispielsweise nach Mexiko zu reisen.
Mexiko-Stadt direkt.
Die haben doch dieses Fest der Toten, wo die alle mit reißen. Ja, sowas. Einfach mal sowas zu dokumentieren, da habe ich richtig Lust drauf. Also was total anderes und abgefahrenes. Sowas ist immer, das sind immer die Dinge, die mich dann heutzutage noch so reizen.
Ja, also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich interessant. Oder das Farbenfest in Indien. Also sowas dann schon, klar, ist natürlich etwas, was man hier sozusagen auch vom Sehen her kennt, was jetzt vielleicht touristisch ist, wäre, als wenn jetzt ein Tourist nach Deutschland kommt und sagt, willst du Oktoberfest sehen, ja. Aber ich glaube schon, dass das so ein Reiz ausmacht, das eben doch in echt mal mitzuerleben, ja.
Ja, ich muss gestehen, also in der Streetfotografie, ich bin ja kein typischer Streetfotograf, sage ich ja immer selber, weil also diese Philosophie, ich gehe jetzt einfach raus mit der Kamera, gehe jeden Tag meine selbe Runde und ich entdecke immer was Neues. Also ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal in Oberhausen wart, aber nee, ich nicht, ist halt so. Und deshalb, ich bin tatsächlich wirklich mittlerweile so ein richtiger Reisefotograf geworden. Klar finde ich auch hier in den größeren Städten in der Umgebung was. Düsseldorf ist immer spannend, auch in Richtung Köln kann man gut fotografieren. Da ist schon was anderes als hier, wo ich wohne. Aber auch da ist nach, weiß ich nicht, 22 Jahren so langsam die Luft raus. Also es ist nichts, was mich noch tagtäglich bewegt, vor die Tür zu gehen und die Kamera mitzunehmen.
Ich glaube, ich bin leider kein
Streetfotograf von der Einstellung her.
Wahrscheinlich egal, wo du wohnst. Ich glaube, das würde wahrscheinlich nach 22 Jahren, wenn du das wirklich konsequent irgendwie regelmäßig in deiner eigenen Stadt machst, selbst wahrscheinlich in New York dir langweilig.
Ich glaube, der Siegfried Hansen kann es. Und da bin ich halt anders, leider dann in dem Fall.
Ja, aber Siegfried sagt ja auch ganz, er zeigt natürlich oder man sieht seine Streetfotografie, aber er ist ja da auch nicht dogmatisch. Er fotografiert ja auch alles. Also er ist ja auch viel andere Sachen unterwegs. Er macht ja auch durchaus Landschaftsfotografie und Sonstiges, wenn er auch das nicht zeigt. Aber ich glaube, das ist jetzt eben auch nicht nur darauf beschränkt. Und deshalb wird's da vielleicht auch nicht so langweilig, ne? Weil du eben, so wie du auch, trotzdem irgendwo einen Ausgleich noch mit anderen Sachen hast. Ja,
aber darum geht's, glaube ich. Das ist, jeder sollte machen, was er will, woran er Spaß hat, ne? Und was dann bei rauskommt, ist halt,
Genau, ja. Ich hatte ja neulich Carina zu Gast und fand es auch total beeindruckend und faszinierend und wie schön man auch eben, wenn man sich mal auf Details konzentriert, ne? Und ich meine, das wirst du wahrscheinlich sogar in Oberhausen machen können, ja, wenn du eben versuchst, mal nicht das ganze Hässliche zu sehen, sondern dich mal auf ganz kleine Details oder sowas zu konzentrieren. Wie wir es eben hatten, mir gefällt das, fällt mir wahrscheinlich auch wieder selber schwer, sowas zu machen, ja, weil eben dieses Auge dafür zu haben oder dass diese Empfindung auch ist schwierig, aber nichtsdestotrotz, ja, ist ja auch sehr interessant, definitiv.
Ja, völlig anderer Ansatz. Aber es geht gar nicht darum, dass ich irgendwas hässlich finde, sondern dass der Alltag einen dann immer so gefangen nimmt. Weißt du, dass da so wenig Reiz drin steckt, wenn man immer dasselbe sieht. Das ist das, was mich da immer so ein bisschen blockiert, glaube ich.
Ja, aber das höre ich auch oft, ne? Wobei ich hatte es auch mit Michael aus der Schweiz, der eben auch sagte, es kann auch mal ein Vorteil sein, wenn du deine Umgebung kennst, weil du dann genau die Plätze weißt, du kennst das Licht und sonstiges. Ja, also auch da, glaube ich, gibt's wieder beide Seiten. Aber ich bin eher auch so, dass ich wahrscheinlich sage, irgendwann langweilt mich oder ich will nicht sagen langweilt mich, aber du siehst irgendwann Sachen nicht mehr. Ne? Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wie man so schön sagt, bis Betriebs blind, weil du es einfach so auswendig kennst und vielleicht auch gar nicht mehr so wahrnimmst, so exzessiv, wie du vielleicht neue Sachen wahrnehmen würdest.
Ja, zum Thema Wahrnehmung. Ich bin auch immer so, dass ich, wenn ich an einem Ort bin, finde ich, es gibt immer genau einen Standpunkt mit einem Blickwinkel, einer Brennweite und einer ganz bestimmten Lichtsituation, die so sozusagen das perfekte Foto hergeben. Und wenn ich immer wieder jeden Tag diese selbe Runde laufe, würde ich wahrscheinlich immer wieder dasselbe Foto machen. Weil der Gedanke da, also ich glaube, ich bin da falsch gestrickt. Deshalb sage ich immer, ich bin kein Street-Fotograf, kein typischer.
Ist das so für dich, wenn du dann irgendwann mal dieses perfekte Bild und sowas hast, dass du dann sagst, Haken dran, hier brauche ich nicht mehr hin?
Ja, aber ich bleibe dann auch da so lange stehen, bis ich dieses eine perfekte Bild habe. Also ich finde immer, man muss sich nicht mit so einem einigermaßen okayischen Bild zufrieden geben, sondern man kann einfach mal versuchen, dieses eine Bild auch zu optimieren. Also dieses typische Working the Scene, ne? Dass man mal dranbleibt und wartet, dass die perfekte Person kommt. Und wenn das Licht scheiße ist, kommt man halt nochmal wieder. Das gehört da für mich zu, dass man versucht, diese Dinge zu optimieren und das Beste rauszuholen.
Wenn du sagst, so lang, über welchen Zeitraum reden wir? Stunden, Wochen, Monate?
Also mein Beispiel bei dieser Situation ist immer ein Bild aus Lissabon, was ich mal gemacht habe, am Mart. Mhm. Da war ich, glaube ich, 7-mal mittlerweile, um dieses Foto da zu bekommen. Und irgendwann hat es geklappt. Also am Markt, das ist so ein Museum, da ist es immer voll. Da stehen Menschenmassen, also muss man schon mal früh aufstehen. Dann ist man da und dann ist dann aber auch die eine Person nicht da. Dann ist es bedeckt. Dann stimmt dies nicht, stimmt das nicht. Bis ich mein Foto hatte, war ich, glaube ich, ja, in mehreren Reisen insgesamt 7-mal an diesem Ort. Und dann war es so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Das ist sozusagen wirklich der...
Ja, das ist so ein Ansatz, den viele auch nicht nachvollziehen können. Aber für mich ist es das, dass beim Foto dann auch so on point ist.
Das ist das, was deine Bilder, glaube ich, ausmacht, ja. Aber es ist eben auch ein anderer Ansatz, wobei das jetzt auch wirklich gleich klarzustellen nicht negativ zu meinen ist, ne? Also das ist einfach der andere Ansatz, den
genau,
du hast.
Genau, also das passt sicherlich nicht auf jede Situation in der Street-Fotografie. Das ist vielleicht dann speziell auf mein Gebiet so zu münzen, ne? Also, aber man hat ja immer mal solche Gegebenheiten, wo man dieses Spielchen dann auch auf die Spitze treiben kann.
Definitiv, ja. Also ich glaube, das ist, wenn ich das jetzt auf mich sozusagen projiziere und sage, bei mir die Street-Fotografie, wo ich Momente einfangen will, klar würdest du dir wünschen, manche Momente, aber dafür hast du jetzt nicht einen Platz oder eine Situation oder sowas, ne? Die ist dann doch immer unterschiedlich. Klar kann ich sagen, ich möchte jetzt jemand, der auf dem Marktplatz seine Obstkisten trägt, ausräumt. Da kann ich auch jeden Tag morgens auf den Markt gehen und so lange fotografieren, bis ich dieses Bild als mein bestes Bild dann habe. Ne?
Ja, genau. Aber das wäre auch so mein Tipp zum Beispiel, dass man das auch mal macht, dass man dann nicht sagt, so ja, der ist jetzt ganz okay, sondern geh doch einfach dann nächsten Markttag, nächsten Samstag, gehst du nochmal hin und dann versuchst du es nochmal. Und dass man also wirklich dann, ich finde, genau durch diesen Step lernt man so viel über seine eigene Fotografie, wie man etwas besser machen kann und dass sich der Aufwand dann auch lohnt. Und am Ende hast du dann dieses eine Foto, was dir dann auch wirklich was bedeutet.
Also dann ziehen wir das schon mal vor als Tipp für unsere Anfänger.
Ja, da habe ich gerade dran gedacht, du fragst
was.
Das doch immer am Ende. Ne? Genau,
ja, genau. Wobei wir noch nicht am Ende sind, das möchte ich auch ganz klar sagen. Ja. Nein, aber wir können das gerne vorziehen, weil ich finde das einen sehr wertvollen Tipp, definitiv.
Okay, mein Tipp wäre dann einfach,
mach nochmal.
Genau, nicht
Mach nochmal, finde ich total großartig. Das könnte sogar der Titel der Folge werden, ja.
Mach es nochmal.
Nee, aber ja, das ist definitiv, glaube ich, auch der richtige
Ansatz.
Ich meine,
so eine Situation, so eine Situation ist ja besonders einfach, wenn du einen Spot hast, der bei dir in der Nähe ist, ne? Wie zum Beispiel der Marktplatz, den du gerade angesprochen hast.
Korrekt.
Das ist jetzt natürlich bei so einer Lissabon-Situation schwierig. Man kann ja auch nicht immer reisen und immer da sein und ja, aber gerade wenn man sowas zu Hause hat, dann einfach mal ausprobieren.
Ja, genau.
Einfach wirklich auch das Bild, was man gemacht hat, mal angucken, analysieren für sich und überlegen, warum ist das jetzt eigentlich nicht so, wie ich es wollte? Was könnte besser sein? Was fehlt hier noch? Und nochmal machen. Mach es nochmal.
Nee, und das ist absolut. Ich meine, es gibt wahrscheinlich einzelne Situationen, Bilder, da wirst du das nicht mehr reproduzieren können. Ne? Aber
klar,
es gibt definitiv
gerade in der Street-Fotografie.
Aber gerade viele Situationen, wo du auch vielleicht ein Bild hast, weil du gehst da gezielt auf den Markt, weil du sagst, diese Situation, die ich da vorfinden kann, die ist sehr interessant. Du gehst auf den Fischmarkt in Hamburg. Warum? Weil es einfach dort, du hast vielleicht Bilder gesehen, die du gut findest. Du weißt, es gibt immer wieder Situationen, die du dort finden kannst. Und genau, warum nicht einfach so lange hingehen, wenn man irgendwie ein Bild vor Augen hat und versuchen, das in der Perfektion nachher zu bekommen. Ja, also ich meine, du verlierst ja auch nichts. Im schlimmsten Fall hast du es halt vielleicht sogar schon gemacht, weil es einfach nicht besser wird. Ja,
ja, das ist eigentlich genau das, wie ich seit 20 Jahren fotografiere. Und es kommt ja auch nicht immer darauf an, dass man von jedem Fototrip, den man gemacht hat, irgendwie 100 Fotos zeigen muss, sondern einfach mal sich auf die besten konzentrieren.
Wenn man jetzt im Blick auf Serie oder sonst was, dann ist
klar,
es ja
eine Serie,
so, ne?
Ja.
Dass ja, du nicht 100 Bilder davon nimmst, ne?
Genau. Eine Serie sollte auch nicht immer aus Fotos bestehen, die eigentlich alle gleich sind, nur da ist der Mensch jetzt gerade 3 Schritte weitergegangen, sondern wenn die Bilder sich ergänzen als Geschichte und insgesamt dann etwas erzählen, dann finde ich eine Serie immer wertvoll. Und nicht, dass man, 14 Mal dieselbe Aufnahmeposition zeigt und es waren jetzt halt 14 verschiedene Menschen, die da durchgegangen sind. Also das ist immer so eine Definitionssache, was ist eine Serie? Ne?
Das ist genau die Schwierigkeit dabei, sich darauf zu konzentrieren und auch wirklich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, was ist wirklich gut. Da sind wir auch wieder eben das, was du gesagt hast, ne? Mal ein Bild genau zu nehmen und analysieren. Ich kann auch teilweise eben Leute nicht verstehen, die auf Instagram ein Bild in Schwarz-Weiß und in Farbe reinsetzen und dann fragen, wem was besser gefällt. Also nur um dann vielleicht, also ich weiß es doch selber, welches mir gefällt und setze dann das rein. Das wäre mein Ansatz jetzt wieder, ja. Das ist vielleicht anders, aber etwas, was ich dann nicht nachvollziehen kann.
Ja, also grundsätzlich schreit ein Bild ein Jahr an, was es haben will, weil es gibt eigentlich immer nur eine Lösung, da hast du schon recht.
Sicherlich kann ich sagen, funktioniert in beiden, aber trotzdem ist es doch das Bild, was ich gemacht habe und ich möchte mit diesem Bild was vermitteln, was ausdrücken, was sagen und dann weiß ich doch auch, wie ich das mache, ne? Oder ob ich den Schnitt so mache oder so. Also das ist im Endeffekt doch mein Bild, meine Entscheidung, ne? wie ich das machen will. Da frage ich doch nicht die Anführungsstrichen Community. Ja, so.
Ja, man sollte schon seine eigene Meinung da vertreten können, da gebe ich dir völlig recht. Also klar gibt es immer Bilder, die auch in Farbe funktionieren oder in Schwarz-Weiß, aber grundsätzlich ist es das Bild des Fotografen und sollte auch somit die Entscheidung des Fotografen sein, wie man es präsentieren will.
Ich habe nochmal ein Interesse, gerade weil du auch Venedig und Lissabon sagtest und durchaus auch Länder, die ich oder Orte, die ich auch sehr gerne bereisen würde. Venedig selber war ich auch schon, wenn du das heute, mich hält Venedig zum Beispiel immer so ein bisschen ab, weil ich mir denke, das ist so überfüllt. Mich würde interessieren, zu welcher Jahreszeit reist du nach Venedig?
Im Winter, immer im Winter. Ich war zum Beispiel jetzt Anfang Februar da.
Mit,
mit besagter...
Alter, ne?
Ja, ich habe ja kein Hochwasser erlebt tatsächlich.
Nein.
Aber schade. Ich war mit der GFX 100 RF da und habe da noch, also ich, das Projekt war ja ein bisschen größer als dieses Reel, was wir am Anfang angesprochen hatten. Mhm. Ich habe da noch eine Fotoserie gemacht und die habe ich auch tatsächlich in Venedig fotografiert.
Oh, schön.
Und dann, ja, du musst früh aufstehen, um den Menschenmassen zu entgehen. Also das ist sowieso was. Zu Hause bin ich ein Langschläfer vorm Herrn, aber wenn ich unterwegs bin, dann bin ich vor der Sonne irgendwo, muss so sein. Weil ich lieb's ja, wenn die Straßen so leer sind und, weiß ich nicht, der Alltag beginnt und dann gehen die ersten Leute zur Arbeit und irgendwelche Warenlieferungen kommen und dann riecht die Stadt anders und sieht anders aus. Und ich finde, das ist so immer die Uhrzeit, wo ich mich verlieren kann.
Das hatte ich auch neulich mal erzählt. Ich mag das auch total, sozusagen, wenn die Stadt erwacht. Dieses mitzubekommen.
Ne? Ja, also.
Die Läden haben noch nicht auf. Es kommen langsam so die Gruppen, die dann zum Shoppen kommen oder nur zum schnellen Einkauf. Die Händler räumen ihre Waren ein. Die Läden gehen auf. Das finde ich auch total weltklasse.
Genau, das sind die spannenden Momente. Und wenn es dann nachmittags voll ist, dann siehst du mich da ja nicht mehr. So ist es halt. Oder dann mache ich ja auch mal irgendwie so touristische Sachen. Oder?
Ja, genau.
Ja, also. Ja. Ich bin so ein richtiger Morgenfotograf.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch... Ja gut, ich meine, in deinem Fall sowieso, weil du bist ja jetzt nicht...
Ja, weil ich
es
leer brauche, genau.
Alex Webb, der dort Menschenmassen in verschiedenen Etagen sozusagen fotografiert. Genau, du brauchst ja den leeren Platz mit einem Mensch drauf, der reicht. Ne?
Genau.
Und Lissabon, wie ist es da? Da war ich jetzt selber noch nicht... Ist das ähnlich jahreszeittechnisch dann gut oder wie ist da deine Reise verhalten?
Da war ich tatsächlich auch mal im August, da war es mir zu warm. Aber Lissabon hat halt immer so ein mildes Klima, da kannst du auch immer hin. Ne? Also im Winter finde ich es immer ein bisschen schwierig, dass du teilweise ja so wenig Stunden mit Tageslicht hast. Da ist es um 16 Uhr noch was dunkel und irgendwie fühlt sich das dann immer fotografisch ein bisschen wie eine Zeitverschwendung an. Es sei denn, man fotografiert gerne im Dunkeln, aber das ist jetzt nicht so ganz meins. Ja, aber sonst würde ich dir auch da immer den Winter empfehlen.
Hat natürlich den Vorteil, du kannst länger ausschlafen. Ne?
Wollte ich gerade sagen, es hat auch morgens dann wieder Vorteile.
Absolut, genau. Ja, steht da jetzt auch im Moment noch mal was an oder für dieses Jahr Tokio und
ja, genau,
Dresden.
Jetzt als nächstes ist Tokio geplant und Dresden natürlich.
Da werden wir uns ja auf jeden Fall sehen. Ne?
Ja, hoffentlich.
Ja, warst du schon mal in Dresden?
Ich war tatsächlich schon mal in Dresden, ja. Leipzig,
schon länger
Dresden,
her, oder?
Habe ich schon mal fotografiert. Ja. Nö, ein paar Jahre.
Okay, ja. Ist ja auch absolut
wunderschöne
schön.
Wunderschöne Stadt, ja.
Ja, ja. Auch Leipzig, definitiv. Hat sich ja gerade ein neues Kollektiv gegründet. Ne? Grüße nach Leipzig.
Das war nicht mitgekriegt, okay.
Nein. Das ist
anscheinend
vor
nicht.
Zwei oder drei Wochen irgendwie so relativ frisch. Ja,
ja dann Grüße nach Leipzig.
Kommt Bewegung dort rein, das finde ich auch gut. Ja, mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht mal das eine durch Meet and Street, aber trotzdem bin ich jetzt auch schon gespannt, was nächstes Jahr kommt.
Und ob sich jemand findet, ne?
Ob sich jemand findet, also oder eine Gruppe an Leuten.
Ja, genau.
Ja. Es war ja mal Düsseldorf im Gespräch, ne?
Ja, ich wusste, dass du jetzt darauf anspielst. Ja, aber ich muss dir ehrlich gestehen,
es
wir
ist
sind
aber auch
ein kleines,
vom Tisch, das wollen wir gleich mal, ja, genau.
Ja, wir sind ein kleines Kollektiv mit wenig Manpower und haben für uns beschlossen, dass wir das nicht umsetzen können, weil es wächst ja auch immer mehr. Es gibt jetzt allerdings ein paar Überlegungen. Ich weiß nicht, ob dir das Ruhr-Kollektiv etwas sagt, im Ruhrgebiet angesiedelt. Haben wir natürlich unsere Kontakte hin. Und wir überlegen, oder wir hatten mal, der Uwe Rosig und ich hatten mal die Überlegung angestellt, ob wir das nicht vielleicht so ein bisschen übergreifend hinkriegen, mit mehreren Kollektiven, mit mehr Manpower. Ja. Aber es ist offen. Also ich will da jetzt nichts versprechen. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich erstmal auf Dresden.
Ja, absolut. Das ist ja auch jetzt gar nicht mehr so lang und das wird mit Sicherheit auch wieder ein tolles Abenteuer mit einem schönen langen Wochenende zum Fotografieren. Bin ich auch sehr gespannt. Aber ich kann mir
ich
auch.
Ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, den Dresdnern. Also alle Credits gehen an Street Collective Dresden, aber da wird es einen schönen Fotowettbewerb geben, wo ich in der Jury sitzen darf. Da freue ich mich drauf. Und das solltet ihr vielleicht dann alle mal jetzt in den nächsten Tagen mitverfolgen und da mitmachen. Mit Ausstellungen und es lohnt sich.
Ah, sehr interessant, ja. Nee, Plan ist es ja eh, so wie die letzten zwei Jahre auch, vor dem Meet and Street natürlich nochmal eine Sonderfolge zu machen, um ja alle Informationen und alles, was darum wichtig ist, mit dem Street-Kollektiv, also mit den...
Ja, das erwarte ich auch, Wolfgang, aber der Fotowettbewerb wird ja vorher stattfinden, deshalb wollte ich das jetzt mal ansprechen, dass ihr das im Auge behaltet.
Okay. Das sollten wir dann auf jeden Fall. Also auf die Kanäle gucken, was da demnächst so passiert, ne?
Genau.
Ihr habt ja gerade auch noch eure Ausstellung laufen, da wollte ich gerne nochmal drüber sprechen, die irgendwie mehr Aufmerksamkeit kommt, weil sie im Gericht ist, irgendwie als dass es um die Ausstellung geht, habe ich manchmal so das Gefühl, es wird sich immer sehr entschuldigt, dass man einen Personalausweis mitbringen muss, um sich eine Ausstellung anzuschauen, oder?
Ja, das scheint tatsächlich eine Hürde zu sein für manche Menschen. Ja, deshalb, ne? Wurde darauf. Ja, also es ist im Oberlandesgericht, wo Verhandlungen stattfinden zu Terrororganisationen. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist es eigentlich auch logisch, dass man da vielleicht mal einen Ausweis mitbringen muss und einmal vorzeigt an der Kontrolle, aber. Ja, genau. Wir stellen da gerade im Oberlandesgericht Düsseldorf aus. Das ist direkt am Rhein.
Als Kollektiv, genau.
Als Kollektiv vom Dorfkollektiv, genau. Und leider hat das Oberlandesgericht aber ja etwas bescheidene Öffnungszeiten aus Sicht eines Streetfotografen, nämlich irgendwie wochentags bis 15 Uhr. Und deshalb scheitert daran auch noch unser Walk, den wir eigentlich mal geplant hatten, mit anschließender oder vorab Besichtigung der Ausstellung mit uns zusammen. Ja, aber wir sind da noch dran. Das Thema ist noch nicht so ganz durch.
Wie lange geht die noch, die Ausstellung?
Relativ lang, bis Juni. Aber genau,
das ist ja noch Zeit. Ja, gut, aber also, es ist nicht nur.
Also grundsätzlich kann jeder, der in Düsseldorf ist, da einfach reingehen, sagen, er möchte die Ausstellung ansehen und dann nach der Ausweiskontrolle darf er dann auch rein. Also es ist jedem offen im Oberlandesgericht.
Ja, sehr schön.
Und wir haben da insgesamt drei Etagen behangen. Also es ist eine recht große Ausstellung mit vier Leuten. Und ich finde, die ist sehr, sehr cool geworden.
Ja, also würde mich auch interessieren. Im Moment gibt es noch irgendwie kein Reiseplanziel, da mal in die Nähe zu kommen. Aber würde das sich irgendwie ergeben, dann würde ich mir das auch auf jeden Fall anschauen. Ja, es ist ja eure zweite Ausstellung jetzt auch schon, ne?
Genau, wir hatten, ich glaube, letztes Jahr in der Nebengalerie in Düsseldorf eine Ausstellung. Die war aber eher klein, weil die Galerie nicht allzu groß ist. Und darauf aufbauend haben wir jetzt quasi, ich würde fast sagen, dreifache Größe.
Ah, okay. Das ist ja immens, ja.
Macht im Kollektiv natürlich immer mehr Spaß, so eine Ausstellung, weil man dann nicht auf sich so alleine gestellt ist und die Leute um sich rum hat, mit denen man das gerne macht, ne?
Absolut, ja. Du bist ja jetzt auch gerade ausstellungstechnisch die letzte Zeit doch auch schon intensiver unterwegs gewesen. Auch Hamburg, die Ausstellung mit auch der Sebi von uns ja mit dabei gewesen, ja. Von
genau.
Da haben wir auch eine kleine Podcast-Folge gemacht. Das ist schon auch nochmal eben, wie wir ja auch immer sagen, ne, was anderes eben mal auszustellen, sich auszutauschen, Feedback zu bekommen und das macht dann schon mehr Spaß. Ne?
Ja, vor allem das ist eigentlich ja der Grund, warum ich fotografiere. Ich finde, der Prozess des Fotografierens, der endet bei diesem gedruckten Bild und dann ist es umso schöner, wenn man das dann auch mal wirklich an eine Wand hängen kann und Leute sich das angucken. Ne? Das sollte ja so das Ziel sein, finde ich immer.
Absolut, genau. Ich meine, das ist ja auch immer das, was wir dann zum Meet and Street machen, ja, unsere Open Gallery, ne, um Bilder aufzuhängen und zu zeigen. Hier natürlich auch die Möglichkeit nochmal zu geben, dass es Leute auch mitnehmen können, aber genau das ist es ja. Ne? Also dann auch, ja, zu wissen, vielleicht hängt sogar ein Bild, was man selber gemacht hat, ausgedruckt hat, ne, so wie du, wo man auch vielleicht in den Druck, in die Auswahl des Papieres und Sonstiges auch noch ganz viel Zeit und Arbeit und Liebe steckt und das dann dadurch gewürdigt zu wissen, dass es vielleicht irgendwo sogar hängt. Ne?
Ja,
Genau.
Großes Kino. Steht auch schon für dieses Jahr ausstellungstechnisch dann nach dem Oberlandesgericht auch noch was weiteres bei euch oder bei dir an?
Es gibt ja immer so Ausstellungen, sag ich mal, weltweit, wo man durch irgendwelche Contests, Awards oder sowas, sonst was reinrutscht. Aber da bin ich ja letztlich vor Ort, ne? Mit dem Kollektiv haben wir jetzt einen Plan, aber steht noch nicht weiter fest. Der wird sich dann wohl auch eher vielleicht aufs nächste Jahr ziehen. Aber bis Juni hängt sie ja noch. Es ist ja noch relativ lang.
Ja. Das heißt, ihr würdet dann diese Ausstellung vielleicht oder umgekehrt aus der Nebengalerie, sind das dann auch Bilder sozusagen, die dann mit ins Gericht gewandert sind und dann sozusagen genau. In eine Wanderausstellung weitergehen würden? Ja.
Ja, okay. Also das Hauptgrund war jetzt die Größe der Ausstellung im Oberlandesgericht. Weil ich sagte ja, wir haben da ungefähr, ich würde jetzt schätzen, dreimal so viele Bilder hängen wie in der Nebengalerie. Somit haben wir die größtenteils wiederverwendet. Wir haben im Oberlandesgericht aber so ein bisschen thematisch sortiert. In der Nebengalerie damals war es im Grunde so ein bisschen, ja, jeder zeigt so sein Best-of an einer Wand. Na, so, da war wild gemischt. Und jetzt haben wir im Oberlandesgericht beispielsweise eine komplette Etage nur Düsseldorf. Wir haben eine komplette Etage around the world, also im Grunde Streetfotografie aus der ganzen Welt, was eben nicht Düsseldorf ist. Ja, und so haben wir dann gemixt. Also es hat auch niemand mehr eine eigene Wand, sondern wir hängen quer durcheinander und ja, als Kollektiv.
Das finde ich auch sehr spannend, weil wir als Kollektiv sind ja auch gerade dabei, weitere Ausstellungen zu planen. Da gibt es auch schon was aber noch nicht ganz spruchreif ist. Aber da geht es eben auch drum, wieder jetzt der Gedanke, ne, wie setze ich das zusammen? Also nicht nur einfach vielleicht im Best-of von jedem zu zeigen. Das wäre dann wahrscheinlich also auch wieder zu einfach. Ne?
Ja, wir fanden jetzt gerade im Oberlandesgericht Düsseldorf diese Düsseldorf-Etage ganz reizvoll. Um also die war das thematischen da, Zusammenhang Vorgabe? Herzustellen.
Nee, gab's gar da nicht. Eine Vorgabe, dass ihr das war also etwas, was ihr euch sozusagen selber überlegt habt.
Genau, die haben gesagt, hier sind die weißen Wände, viel Spaß. Und dann haben wir uns einen Plan gemacht. Ja, besser geht's ja nicht, wenn man als Künstler selber entscheiden darf.
Wenn du da komplett frei von sämtlichen Zwängen bist, absolut. Das ist natürlich die schönste Voraussetzung, ja.
Und eben ja, und auch die entspannteste mal, dann, ne?
Ja, das stimmt, ja. Man hat ja mit sich selbst schon genug zu tun, sagen wir mal, sich auf ein paar Bilder zu konzentrieren, die man zeigen möchte, ne? Und wenn man das dann noch durch jemand anders noch kuratiert bekäme oder irgendwie noch ausgewählt, das wäre ja dann noch schwieriger.
Und auch da bin ich wieder ein bisschen anders. Also es gibt ja immer den Leitspruch Kill Your Darlings, damit alles irgendwie schön zusammenpasst, aber auch das unterschreibe ich nicht. Ich finde immer, Die Darlings, die haben auch so einen Grund, warum sie Darling sind. Nämlich wahrscheinlich, weil sie als Einzelbild auch mal gut wirken, weil sie die Blicke anziehen. Und ich habe tatsächlich damals in der Nebengalerie an die eigene Wand nur Darlings gehangen. Und das ist auch gut so. Also ich, ja, klar, wenn man jetzt eine komplette Geschichte erzählen will, dann ist Kill Your Darlings sicherlich sinnvoll. Aber in so einer Ausstellung, wo jeder eine Wand hat, da kann man auch seine Darlings dranhängen.
Ich denke, Darlings haben auch manchmal ist vielleicht das, was gar nicht unbedingt mit dem Bild, was dann da hängt, so zu tun hat, sondern eher auch mit der Entstehung wieder. Ne? Also es gibt ja dann auch etwas, ein Bild, wo du eine besondere Geschichte mit verbindest, oder?
Ja, die sind dann sicherlich im Entstehungsmoment oder auch kurz, wenn du es bearbeitet hast, wie auch immer deine Darlings. Aber ich glaube, die sich langfristig als Darlings durchsetzen, die haben noch einen ganz anderen Grund. Nämlich, dass sie vielleicht deine Verkaufsschlager sind. Dass sie vielleicht, dass du weißt, dass die immer ankommen. Und ja, dann hängen die auf. Fertig. Ja,
hängen sie auf.
Ich finde, manchmal muss man bei sowas doch ein bisschen pragmatischer sein und nicht jede Theorie, die man mal irgendwo aufgeschnappt hat, dann versuchen umzusetzen. Hängen deine Darlings an die Wand. Sie haben einen Grund.
Ja, wenn man da zu verkopft immer rangeht, ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, auch wieder ein toller Tipp.
Ja, der tolle ist, weiß ich nicht. Ist einfach meine Vorgehensweise.
Nein. deine Vorstellung. Ja, aber das ist ja wieder genau das, wo wir sind. Nicht? Man schaut natürlich wie beim Bildstil oder sonst was, man guckt sich von anderem was ab oder man hört sich auch mal was an und sagt, okay, ich probiere das mal aus. Ne? Vielleicht ist es was für mich oder vielleicht auch nicht. Und diese Inspiration, die man vielleicht dadurch oder den Gedankenanstoß bekommt, ist ja immer viel wert.
Okay, hoffentlich.
Hoffentlich. Oh Mann, die Zeit rennt. Wir sind weit über eine Stunde schon wieder drüber. Also damit sozusagen bei unserer guten Stunde fast rum. Ich denke, wir könnten wahrscheinlich sogar noch eine zweite Folge machen und noch ganz viel weitere Themen besprechen. Und das holen wir auch dann nochmal auf jeden Fall nach. Also würde mich freuen oder freue mich auch jederzeit, dich wieder als Gast zu bekommen. Wir haben ja auch etwas gebraucht, deshalb kündige ich das jetzt schon mal an, dass wir dann wieder in 3 Jahren oder sowas so weit sind, liebe Nina.
Ja, dann musst du mir mal morgen zum ersten Mal fragen, damit das dann in 3 Jahren auch umgesetzt wird.
Du kriegst morgen eine Nachricht von mir.
Aber ich war gar nicht schuld, Wolfgang.
Oh ja, super. Nee, also vielen, vielen Dank.
Nein, also ich komme gerne wieder.
Das freut mich noch mehr jetzt, ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ein wunderbares Gespräch hier hatten und ich freue mich, dass wir uns ja auch schon gar nicht mehr allzu lang bald jetzt dann in Dresden ja wiedersehen.
Ja, das mache ich genauso, da freue ich mich drauf.
Also dann, bis demnächst.
Bis dann, Wolfgang. Tschüss.
Tschüss. War wieder eine gute Stunde an Post-Podcast, diesmal mit der Street-Fotografin Nina Papiorek. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@anpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.